What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und was macht man eigentlich, wenn man in jungen Jahren eine Firma gegründet und dann verkauft hat, die heute 2000 Mitarbeiter, mehr als 2000 Mitarbeiter beschäftigt und 2 Milliarden Euro Umsatz macht und die, würde ich mal behaupten, fast jeder kennt. Was macht man also, wenn man diese Firma gegründet hat und dann eben verkauft hat? Man muss wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, aber man will vielleicht noch und dann guckt man sich verschiedene Dinge an und guckt sich ein bisschen um und sucht sich dann vielleicht was Neues aus. So stelle ich mir das als jemand vor, der noch nie eine Firma gegründet hat und verkauft. Schon gar nicht. Mein heutiger Gast hat genau das getan. Er war einer der Chefs von MyTaxi/Frienau, kennt man, 2009 in Hamburg gegründet, dann verkauft. Und dann hat man eine Zeit lang nichts von ihm gehört oder wenig von ihm gehört. Ich bin gespannt, was er in der Zeit gemacht hat. Und jetzt hat er sich in diesem Jahr zurückgemeldet. Und diesmal hat er nicht gegründet, sondern ist eingestiegen in eine Firma, in der es nicht um Taxis geht, sondern um Strom. Genauer gesagt um Mieterstrom. Und jetzt sagen alle, Mieterstrom, was ist das? Das wird uns alles gleich Johannes Mewes erzählen. Johannes, ich freue mich unglaublich, dass es geklappt hat. Wie bei vielen Leuten mit ein bisschen Anlauf und mit lustigen Zufällen. Aber es ist wunderbar, dass es funktioniert hat. Wir gehen erstmal nochmal zurück. 2009, du warst damals wie alt?
2009, das Rott. Da muss ich erstmal, ich sagen wir es mal so, ich bin heute 38.
38.
Wie alt war ich da?
Das rechnen wir,
26?
Das so in die, 25? Also irre jung.
Erstmal übrigens, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr. Du warst irre jung.
Ja.
Und ihr hattet damals eine Idee, die klingt ja aus der heutigen Sicht so total logisch, damals aber tatsächlich revolutionär.
Ja, ich glaube, das war uns damals aber auch nicht wirklich bewusst. Ich hatte auch gar nicht die Idee, sondern die Idee ursprünglich, genau, mein Bruder und mein Cousin. Mhm. Und noch, es war noch ein Dritter im Bunde da, und zwar ein guter Freund. Der ist relativ früh ausgestiegen aufgrund seines Jurastudiums. Mhm. Das wollte er unbedingt zu Ende führen. Und die Idee ist genau, das war eine klassische Bierdeckel-Idee. Und man hat irgendwie diese, ich glaube, es war die zweite iPhone-Generation auf dem Tisch liegen sehen. Und man hat gebrainstormt über Geschäftsideen. Und dann irgendwann kamen die beiden oder die drei auf die Idee, hey, da hat doch irgendwie, gibt's doch so einen GPS-Sensor. Mhm. Warum sehe ich denn nicht eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie abends feiern möchte, wie ich entsprechend abgeholt werde und wer mich abholt, welche Bewertung er im Zweifel hat und warum bin ich eigentlich nur eine Person und fährt nicht irgendwie jeder, der hier gerade an diesem an dieser Lokalität vorbeifährt, vorbei, und um mich mitzunehmen.
Das war die Idee. Du hast gesagt, du warst nicht von Anfang an dabei. Was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht?
Ich war in Wien.
Und hast da was gemacht?
Ich habe Wirtschaft studiert, BWL. Okay. Also ich habe es versucht.
Weil du wolltest, es ging so hin und her. Ich habe in dem Fragebogen, den ich jedem schicke, hast du mal gesagt, du hattest eigentlich zunächst vor, wahrscheinlich als kleiner Junge Polizist zu werden, weil du gern einen Schäferhund haben wolltest dabei. Also offensichtlich kanntest du Polizisten, die Schäferhunde hatten.
Ja, irgendwie war das für mich irgendwie klar. Der deutsche Schäferhund, der Polizist, das gehört zusammen. Ich war irgendwie tierlieb und irgendwie, genau, Polizist werden, ist ja logisch.
War das Erste. Dann Autodesigner?
Ja, ich weiß nicht, ob du das damals gemacht hast. Wir sind irgendwann mit der Schule, mit der Klasse, sind wir in so einem Berufsfindungszentrum gegangen.
Berufsinformationszentrum, so. BITS, genau.
Genau, genau. Und da sind wir alles irgendwie durchleuchtet und durften das uns anschauen. Und da gab es irgendwie Autodesigner. Und da dachte ich, Mensch, Autodesigner, Autos finde ich gut, kreativ, Design finde ich gut. Das könnte ja was sein.
In die Richtung ist es dann ja später auch gegangen. Dann hast du dir überlegt, Musiker.
Und nee, ich glaube,
kam noch was dazwischen?
Ich glaube, Musiker, das war eher irgendwie so dieser verzweifelte Gedanke, dass ich drei Fachsemester weit bin in meinem Studium, aber eigentlich studiere ich bereits seit 3 Jahren.
Okay. Du hast BWL studiert?
Ich habe BWL studiert, genau. Ich habe für meinen Bachelor 4 Jahre gebraucht. Stolze. noch länger. Und am Ende des Tages, ich habe immer gerne Musik gemacht. Ich bin aber ein miserabler Gitarrenspieler und auch ein miserabler Klavierspieler, aber irgendwie mag ich es darauf, ein bisschen rumzuklimpern und das irgendwie zusammenzuführen. Also wenn ich, glaube ich, eine Eigenschaft und vielleicht auch eine gute habe, dann ist die Kreativität und verschiedenste Elemente zusammenzuführen. Und das fand ich immer total toll und das habe ich auch zu meiner Studiumszeit gemacht, um mich eigentlich dem Lernen zu entziehen. Und da gab es auch ein Lied, das ich in der Tat mit einem guten Freund damals gemacht habe. Und irgendwann habe ich überlegt, na Mensch, vielleicht bist du doch irgendwie ein Toningenieur oder irgendwie sowas. Das liegt dir vielleicht besser als irgendwas mit BWL.
Und das war die Zeit, wo du in Wien warst tatsächlich?
Genau.
Genau. Und dann kam dann der Anruf von deinem Bruder wahrscheinlich. Du hast insgesamt, ihr seid zu viert, ne? Also du hast 3 Geschwister. Du bist der Jüngste.
Ich bin der Jüngste, ja.
Bist der Jüngste. Habe ich das aus dem Fragebogen richtig gelesen? In der Schule, du sagst, 7. Klasse, Schule gewechselt, es war nicht das letzte Mal, weil ihr umgezogen seid oder weil die gesagt haben, der Johannes?
Nee, ich habe das ja im Fragebogen so ein bisschen so beantwortet, als wenn meine Geschwister schuld seien und die Lehrer mich alle so. Ich glaube, das stimmt auch ein bisschen. Also die Mewis-Familie, die war jetzt nicht gerade, hat sich das beste Image erkämpft. Aber ich glaube, darüber hinaus war ich vielleicht auch schwierig erträglich für die Lehrer. Also ich habe so anekdotisch irgendwie Böller in der Klasse losgehen lassen. Oder
du hast Böller in der Klasse losgehen lassen?
Ich glaube, sowas ist mal passiert. Oder vom Lehrerzimmer irgendwie Wasser auskippen. Ich meine, das ist horrorlich, wenn man sich vorstellt, was da heute passieren kann. Und also das ist dann gefroren im Winter. Oder eine Heftzwecke auf den Stuhl vom Schulleiter legen. Aber
du hast dann schon noch irgendwie einen Abschluss ja offensichtlich bekommen.
Irgendwie habe ich das noch geschafft, ja. Ich bin dann nach der 7. Klasse, als ich sitzen geblieben bin, darf man ja wählen, wo möchte man gerne in welche der 3 Klassen waren das bei mir.
Damals konnte man nach der 7. noch sitzen. Das, glaube ich, geht heute gar nicht mehr, ne?
Wenn
ich das richtig kriege. Ich glaube, es geht in Schleswig-Holstein, kenne ich das, ist es Hamburg auch so. 5., 6. Klasse, danach entscheidet sich, kannst du auf dem Gymnasium bleiben. Aber doch, man kann trotzdem noch sitzen bleiben, natürlich.
Nee, nee.
Aber du darfst nicht, du kannst dann wiederholen, du musst nicht von der Schule runter, so rum ist
genau, es. Genau, ich habe wiederholt und ich habe gesagt, ist mir egal, geschickt mich in alle Klassen, aber nicht in die eine Klasse von dem einen Lehrer, was ich jetzt lieber nicht sage, wie dieser Lehrer hieß. Wegen dem bin ich nämlich wegen 3-5 sitzen geblieben und der hatte auch die ganze Familie ein bisschen auf dem Kieker. Aber ich bin genau in diese Klasse gekommen. Und ich glaube, dass nach einer Woche gab es ein Diktat auf Plattdeutsch.
Wo bist du zur Schule gegangen?
Gymnasium Blankenese.
Okay. Auf Plattdeutsch machen die da Diktate?
Ja.
Okay,
das offensichtlich. Das war offensichtlich da der Fall, fanden wir auch sehr skurril. Und was ein Wunder, ich habe da eine 5 bekommen. Und daraufhin haben, ich glaube damals eher meine Mutter, relativ schnell den Entschluss getroffen. Ich glaube, es ist besser mit einer anderen Schule.
Wo bist du denn hingegangen?
Ich bin dann aufs Jenisch Gymnasium gewechselt.
Dieser Lehrer, der hat dir 3 5, das heißt, war das ein Lehrer in 3 Fächern?
Nee, ich hatte den Lehrer in Geschichte und in Deutsch, da hatte ich 2 5 und ich hatte noch eine weitere 5 in Mathe.
Das ist interessant, weil in diesem Podcast ganz viele dieser Geschichten immer kommen und es sind meistens die, die dann extrem erfolgreich geworden sind. Ralf Dümmel, kennt jeder, Höhle der Löwen, erster Gast in diesem Podcast vorgefühlt, 5 Jahren, Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss und heute zigfacher Millionär, sehr bekannt, sehr lustig und so. Also das ist für liebe Kinder, wenn man in der Schule mal eine Schwächephase hat, es macht gar nichts aus. Warst du froh, als die Schulzeit zu Ende war?
Ja.
Ich auch?
Ja.
Ja.
Also ich hatte schon auch zum Studium, ich erinnere so ein bisschen, das habe ich auch im Fragebogen ausgefüllt, nicht nur bezüglich des Finanziellen, aber ich hatte immer vor Augen, ich muss noch das Abi schaffen oder die mittlere Reife zwischenzeitlich auf dem Jenisch-Gymnasium, dann das Abi, dann im Studium war es, ich muss diesen Bachelor, und wie soll ich das schaffen? Und als ich das alles durch hatte, war es das erste Mal so eine Art Befreiung. Mhm. So, jetzt mache ich einfach das nicht um irgendwie hier so einen Zettel, sondern ich mache das, worauf ich Bock habe.
Und dann kam der Anruf.
Der Anruf, es gab auch, glaube ich, nicht diesen einen Anruf. Okay. Sondern wie das mit, oder in den meisten Fällen und so zum Glück bei uns der Fall gewesen ist, sprechen wir öfters miteinander und kontinuierlich miteinander. Und ich habe, um das Studium zu finanzieren, damals in Wien, habe ich mir immer parallel Geld verdient. Mhm. Unter anderem war ich Promoter für Aperol oder ich weiß gar nicht, ob ich hier die Namen nennen darf.
Unbedingt.
Jetzt ist es raus.
Unbedingt.
Oder unterschiedlichste Sachen. Und ich habe auch gejobbt für meinen Bruder. Der hatte nämlich eine Firma und für ihn habe ich Ablage, Buchhaltung und sämtliche solche Sachen gemacht. Und so standen wir nicht nur privat natürlich immer im kontinuierlichen Austausch, sondern beruflich. Und irgendwann kam diese Idee auf und da hat er mir dann von erzählt. Und fairerweise muss man sagen, für mich war die Barriere nicht besonders groß. Ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock habe und dachte, ja, irgendwie, das klingt ja nach einer coolen Idee. Auf geht's.
Aber was hab ich so verlieren? Aber du bist dann CPO geworden. Das heißt, letztendlich bist du derjenige, der für das Produkt verantwortlich war.
Genau.
Ohne da jetzt großartig tiefere Kenntnisse zu haben erstmal.
Genau.
Das ist nicht wahr.
Naja, ich meine, wie viele da draußen, wie viele Gründer gibt's und haben einen großen Kenntnisstand von Marketing, Produkt, Finance, Technik, ne? Also das eignet man sich natürlich irgendwie alles an. Und insbesondere die agile Softwareentwicklung war sowieso damals 2009 noch auf einem Stand, es gab damals ein Pflichtenheft. Das kennt man so aus Deutschland, irgendwie es wird ein Auto produziert und dafür den ganzen Lebenszyklus und es dauert in etwa irgendwie 8 Jahre und wir schreiben alles runter, was irgendwie in der Zeit passieren muss. Das ist heutzutage natürlich ganz anders und wir mussten das uns alles beibringen und hatten auch externe Hilfe. Und irgendwann habe ich
gemerkt, nochmal, du hast nichts mit Informatik gehabt, gar nichts.
Nein.
Unglaublich.
Ja. Nee, aber das habe ich übrigens auch erst 2012 übernommen. Vorher machst du eben alles als Kunde, ne? Okay. Also ich bin auf die Straßen gelaufen und habe an die Fensterscheiben der Taxifahrer geklopft und habe gesagt, lieber Herr Taxifahrer, wir haben hier eine Idee. Dafür brauchst du eine App. Mhm. Und das erste Feedback war, was ist eine App?
App, genau.
Dann war, ja, dann brauchst du ein Smartphone. Und dann Smartphone, so. Und und so ging das Ganze los. Und das heißt, ich habe Vertrieb gemacht, dann habe ich die Standorte aufbauen. Es ist nicht so wie eine Online-Plattform, dass man sagt, hier sind wir jetzt und wir bauen dahinter irgendwie logistisch was auf und liefern das deutschlandweit, sondern die Herausforderung ist ja immer, du musst zwischen Angebot und Nachfrage, also derjenige, der ein Taxi bucht, und auf der anderen Seite der Taxifahrer. Das musst du immer hochbalancieren. Und somit war es für uns klar, wir müssen Stück für Stück die Städte aufbauen. Und habe dann München als erste Stadt aufgebaut, habe Wien, witzigerweise, da bin mein Revival in Wien. Ich bin zurück nach Wien und durfte da MyTaxi aufbauen. Und habe nebenbei Business Development gemacht und Kooperationspartner wie Samsung oder Miles & More Deans eigentlich geholfen haben, wenn man eine ganz kleine Brand ist, uns bekannt zu machen. Ne? Wir hatten ja kein großes Marketingbudget und die haben uns geholfen mit Pre-Installs auf 3 Millionen Samsung-Devices und sowas. Also ganz, ganz viele Sachen, aber meine Leidenschaft lag immer darin, kreativ zu denken, welches Feature können wir entwickeln, um ein Problem des Kundens zu lösen. Und das habe ich parallel auch gemacht, weil es gab keine Produktabteilung. So, das habe ich neben den anderen Sachen. Und irgendwann wurden wir so groß, dass die Technik auf uns zugekommen ist und gesagt, ey Leute, wir brauchen ein bisschen mehr Struktur. Mhm. Wir brauchen irgendwie eine Strategie, eine Produktstrategie. Wir brauchen eine Prioritätsliste. Wir müssen das konzeptionell alles deutlich besser ausarbeiten. Und wir brauchen jemanden Festen. Und dann haben Sven, Nick und ich uns ins stille Kämmerchen gesetzt. Und da habe ich gesagt, hier, ich übernehme das.
Verrückt. Haben die beiden dich gleich gesagt, komm, wir gründen das? Also die haben erst die Firma gegründet und dich dann reingenommen? Oder wie war das? Haben Sie gesagt, nee, du kriegst die gleichen Anteile wie wir oder wie hat das funktioniert?
Nee, sofort. Okay. Sofort. Also wir saßen im Januar 2009, saßen wir im Klopstockplatz, saßen wir im Büro. Mhm. Svenny, der kam im Februar dazu, der hatte noch einen alten Job. Nick, der hatte seine Firma, die hat er Stück für Stück auslaufen lassen. Und dann haben wir angefangen, einen Businessplan zu schreiben. Und heutzutage ist das ja so, du machst irgendwie ein Pitch-Deck fertig und wie unterschiedliche Slides. Mhm. Damals war das wirklich so, oh, das hört sich schrecklich an, damals. Aber genau.
Ja, ist schon 14 Jahre her.
Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, aber damals war das so, dass man 60, 70, 80 Seiten aufgeschrieben hat. Und und in der Tat mit den klassischen SWOT und Analyse und alles, was dazu gehört.
Und das Irre ist ja irgendwie, was dann daraus geworden ist. Wann gab es den ersten Kontakt zu Mercedes und BMW? Wann haben die gesagt, oh, das ist ein interessantes Modell, da könnten wir uns auch vorstellen, da einzusteigen?
Wenn ich mich recht erinnere, ist 2012 die erste Finanzierungsrunde, da ist Daimler eingestiegen, meine ich. Und das kam damals über Robert Hendrich. Mhm. Der später auch bei Moja, witzigerweise CEO war. Und Robert Hendrich hat mir geschrieben, ich war auf Mallorca, Cala Ratjada, ein bisschen Party machen, mit Svenny zusammen. Mhm. Und Robert Hendrich hat mir geschrieben und ich habe das irgendwie nur so halb gelesen und dann habe ich geantwortet, hallo Hendrich. Heinrich, irgendwie so, also den Nachnamen habe ich zum Vornamen gemacht und recht unprofessionell. Und dann hat er mir erzählt, ja, wir sind gerade an der Sache mit Car2Go und so weiter dran. Mhm. Und wir finden euch spannend und die Car2Go gab es damals schon. Und dann ging's los und dann hatte Daimler Interesse zu investieren.
Und ihr seid damals schon an dieses Investment rangegangen mit der Idee, die ja viele Gründer haben, irgendwann gehen wir da raus. Oder was war euer Ziel mit MyTaxi?
Ich glaube schon, das ist unter anderem eine Sache, die heute bei mir wirklich anders ist. Aber ich glaube, ich hätte damals wirklich alles gegründet. Hauptsache, es bringt Spaß und macht Geld.
Okay.
Und die Vision und was dahinter steht eigentlich, hinter der Mobilität und wie es die Städte wirklich verändert, das kam fairerweise alles auf dem Weg dahin. Mhm. Dann haben wir den Businessplan geschrieben und dann sind wir in die erste Family and Friends Investment Phase gelaufen. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben im Freundeskreis und überall gefragt, hey, könnt ihr uns ein bisschen Geld geben, so für Anteile? Und da hatte ich das Glück, ein sehr guter Freund von mir hat dann das erste Investment gemacht. Und so sind wir dann Stück für Stück in die nächsten Finanzierungsrunden gegangen. Und wir haben uns eigentlich immer von Pleite zu Pleite oder fast Pleite zu fast Pleite gehangelt. Ich weiß, wir sind im April 2010 live gegangen. Übrigens, wir sind bekannt geworden durch das Hamburger Abendblatt.
Genau, ihr habt gesehen, das war
der
erste Text, ja. Okay.
Das war, genau, wir sind gelauncht und haben wir einen Titel?
Ich habe nur den Text noch gefunden, ich glaube von Heiner Schmidt. Auf jeden Fall irgendwie war es ein größerer Text. Es war ein größerer Text.
Ja. Es war für uns das Größte, was hätte passieren können. Wir haben mit dem ersten Geld in Dresden damals extern die Software entwickelt. Mhm. Und dann ist das Geld natürlich wieder ausgegangen. Und das Problem, es hatte da draußen kein Fahrer ein Smartphone. Aber am Ende des Tages, wenn du jetzt ja heute eine Bestellung aufgibst, dann nimmt jemand auf der anderen Seite, also ein Fahrer, ebenfalls über eine App diesen Auftrag an. Und dann war so ein bisschen, ja, was machen wir denn jetzt? Und haben dann mit einem weiteren Investment, haben wir Smartphones gekauft. Wir haben 70 iPhones gekauft und dann die Taxifahrer verteilt. Und dann sind wir im April live gegangen 2010 und im Sommer wären wir wieder pleite gewesen. Also ich glaube, den Sommer hätten wir gerade noch überstanden.
Und dann kam immer aus von Familie oder Freunde oder kam dann schon erste?
Nee, genau. Also das erste Investment, da hatten wir, also es gab bei uns ein System. Mhm. Und immer wenn, also im Hintergrund, ne, wenn eine Taxifahrt stattgefunden hat, dann gab es so ein Bing. Und wir waren ganz aufgeregt, das ist dreimal am Tag passiert. wohlgemerkt, damals hatten wir 79 Cent pro Taxifahrt verdient. Also kann man sich jetzt ausrechnen, wie viel wir verdient.
Bei dreimal 79 ist immerhin auch 2,40 Euro.
Genau. Also nicht wirklich GDPR, datenschutz-compliant damals noch, hat man dann natürlich auch den Namen gesehen, wer das Taxi bestellt hat. Und dann hat man immer Daumen gedrückt und hat gehofft, hoffentlich nimmt ein Taxifahrer an. Mhm. Weil wenn nicht, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dann rufst du wieder bei der Taxizentrale an und dann ist der Kunde weg. Und wir haben gesehen, Thomas Grother fährt. Und Thomas Grother war von der T-Ventures, also von der Deutschen Telekom, der Ventures-Arm. Okay. Und am nächsten Tag hat er uns angerufen und hat gesagt, ich würde gerne investieren. Und das war, ich meine, wenn ich nicht recht erinnere, musste sogar die T-Ventures eine Brückenfinanzierung für 1-2 Monate geben, weil wir mit dem Vertraglichen gar nicht so schnell waren, wie wir wieder pleite waren.
Das heißt, ihr habt euch von Jahr zu Jahr gehangelt?
Ja.
Und wann war das erste Jahr, wo ihr schwarze Zahlen geschrieben habt?
Bis heute nicht.
Okay, bis heute nicht.
Nein.
Das wusste ich nicht, krass. Ja. Bei 2000 Mitarbeitern und 2000 Mitarbeitern und 2 Milliarden Euro Umsatz.
Ich glaube, ich muss vorsichtig sein, was ich heute zu diesem Unternehmen sage und sagen darf.
Ja.
Genau, aber so viel, während ich da war, gab es keine schwarzen Zahlen. Ja.
Und trotzdem kam BMW und Mercedes haben es gemeinsam gekauft, ne?
Genau, also dann ist die T-Ventures eingestiegen und die E42 und die KfW. Mhm. Und die E42 ist heute vielleicht bekannt unter Freigeist von Frank Thelen.
Mhm. Okay.
Genau, Frank Thelen war drin. Und dann sind wir weitergelaufen, haben Deutschland-Rollout gemacht und dann brauchten wir wieder Geld. Wir wollten expandieren, wollten über die Grenzen hinausgehen. Und dann ist der Daimler-Konzern irgendwann eingestiegen, 2012. Und so ging das eigentlich immer weiter und immer weiter. Und 2014 kam dann das Angebot zu einem Kauf. Mhm. Und Daimler hat das sehr gut damals erkannt und hat gesagt, das ist ein strategisches Investment für uns und Mobilität ist die Zukunft und wir müssen weg vom reinen Autobau und ist damals investiert und hat uns auch damals dann gekauft.
Und hat euch dann, aber dann ist ja meistens so, man verkauft das dann und bleibt dann noch im Unternehmen eine Zeit lang.
Ja.
War bei euch genauso?
Theoretisch ist es normalerweise, hat man so eine Earnout-Phase dann irgendwie von 2 Jahren. Mhm. Bei uns war das der Fall, dass ich mir, wie ich eingangs ja gesagt habe, ich immer das gemacht, worauf ich einfach Bock habe. Und ich habe mir auch das angeguckt und ich hatte so ein bisschen überlegt, vielleicht lerne ich ja mit so einem großen, ich meine Daimler. So, das war was ganz Tolles und vielleicht lerne ich da was Neues. Und ich habe da ein halbes Jahr schon später nicht mehr drüber nachgedacht, bis zu meinem Ausstieg, weil so viel in der Zeit passiert ist, dass es gar keine Zeit zum Nachdenken gab und ich so wahnsinnig viel gelernt habe. Und so ein halbes Jahr später haben wir sofort Gespräche mit einem unserer größten Wettbewerber angefangen. Und mit denen sind wir dann gemerged. Mhm. Das war Halo damals. Mhm. Und die saßen in London.
Genau.
Und das war für mich natürlich wahnsinnig spannend. Also erstmal plötzlich wird das Management in 2 geteilt. Mhm. Das war damals so, Daimler kam auf uns zu und meinte, setzt euch mal bitte hin. Hier CEO und CEO, CPO und CPO, CTO und CTO. Und lotet mal aus so ein bisschen, wer das zukünftige Management wird. Mhm. Ein bisschen überspitzt gesagt, ne? Und und das war für mich 2 Kulturen und 2 Tech-Stacks, 2 Produkte zu einem Merchen. Wahnsinnige Herausforderung.
Aber mit dem Wissen, du bist raus. Ich bin raus, in 2 Jahren raus. Oder hättest du noch bleiben können?
Nee, genau, das war sozusagen nach diesem halben Jahr, als das mit Halo kam, kamen solche Sachen, und wir gehen im Zweifel auch noch weiter in der Geschichte, immer weiter und immer weiter. Und weil ich gesagt habe, ich lerne so viel, ich finde es so wahnsinnig spannend, gab es für mich gar nicht den Punkt, dass ich gesagt habe, ich will raus.
Mhm. Aber irgendwann kam er dann doch.
Irgendwann kam er doch, genau. Und das war 2020. Und das ist alles dann doch sehr, ich habe, glaube ich, im Fragebogen, glaube ich, auch beantwortet. Ich bin so ein Bauchgefühlsmensch. Mhm. Und wenn ich merke, dass ich einfach nicht mehr so einen Spaß habe oder irgendwas verändert sich oder ich lerne nicht mehr so viel, dann bin ich auch relativ schnell mit meiner Entscheidung.
Weil es ist ja auch so, ihr habt es verkauft und wahrscheinlich, du hast es auch in dem Fragebogen geschrieben, du hattest eine Zeit, wo du Dispo überzogen und Ratenzahlung und hast du nicht gesehen, plötzlich war Geld nicht mehr das ganz große Thema, weil es war einfach genug da.
Ja, und das war wirklich mit Dispo und allem, das war wirklich bis zum Verkauf. Also bis dahin, ich habe das erste Jahr habe ich mir gar nichts auszahlen lassen aus der Firma. Irgendwann, glaube ich, 500 Euro und dann bin ich irgendwann mal auf 1500, 1800 Euro gestiegen. Und Dispo voll ausgereizt und alles. Ich glaube, eine der doofen Entscheidungen, die man macht, irgendwann telefoniert man mit der Bank und sagt, könnten Sie mal das Dispo erhöhen? Da hat man genau einmal was davon, weil dann reizt man dieses, erst waren es 500 und da reizt man diese 2000 Euro aus, dann hat man nichts mehr davon, weil man eigentlich jeden Monat irgendwie seine 17% oder 16%.
Was hat denn dann dein Bankberater dann plötzlich gesagt, als plötzlich da, du sagtest übrigens, ich bin der mit dem Dispo, es kommt jetzt eine größere Summe aufs Konto.
Nee, ich habe gar nichts gesagt. Der hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, hier stimmt was nicht, Herr Mewes. Ich glaube da, doch, das ist alles so und so.
Also das heißt, das läuft dann tatsächlich so ganz blöd. Also ich habe sowas noch nie gemacht, eine Firma verkauft. Die überweisen die Summe dann auf dein Girokonto.
Ja,
genau. Ja, aber der muss doch vorher sagen, und hat er gesagt, das stimmt was nicht.
Ja, genau, kriegst du einen Anruf und dann heißt es, oder dann ist die Frage, ist hier alles okay, Geldwäsche, irgendwas. Ich glaube, das müssen die über einen bestimmten Betrag, müssen die das überprüfen. Und dann sagst du, nee, ist alles okay. Wobei du sagst, es gibt auch manchmal Banken, die das wirklich ablehnen. Mhm. Also wenn du größere Investitionsrunden durchläufst, und wir sind ja jetzt gerade, haben ja mit der Metagrid aktuell Geld eingesammelt, das waren 2,7 Millionen Euro. Und da rufen wir dann schon bei unserer Bank vorher an und sagen, hey, bitte nicht ablehnen, weil das ist dann schon anstrengend von allen. Nochmal wieder hinterher, jetzt bitte nochmal versuchen.
Ich habe es am Anfang gesagt, ist das so ein Moment gewesen, als das Geld dann rüberkam, wo du theoretisch hättest sagen können, danke, das war's. Ich muss jetzt nicht mehr arbeiten. Wenn ich das geschickt mache und geschickt anlege, komme ich ganz gut hin damit, je nachdem, wie man leben will oder so. Ich kenne das aus der ersten Internetwelle. Da waren ja einige, die nachgesagt haben, haben wir nie wieder das von gehört.
Nee, bei mir war es nicht so, fairerweise. Also es war für mich schon ein Life-Changer, aber es war nicht, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt durch. Mhm. Also finanziell nicht.
Kommt individuell.
Aber für mich war das, nee, ich bin nicht durch, und aber das war mir in dem erstmal egal. Hauptsache aus den Schulden raus.
Ich stelle mir den Bankberater vor. Scheiße, wir haben ja ein Geldwäscheproblem. Was ist mit dem Mewis? Mir war der war immer schon komisch. Und dann hast du aber tatsächlich, verbessere mich bitte immer, wenn ich Unsinn erzähle, eine Zeit lang nicht gearbeitet. 2-3 Jahre.
Das war ja schon viel später, genau.
Genau, also wir reden jetzt,
von 2014.
Genau, stimmt.
Das war 2020.
2020 bist du endgültig raus.
Bin ich endgültig
raus. Das meine ich, genau.
Ja, genau.
Da knüpfen wir an, kein Spaß mehr.
Genau.
Genau.
2020 bin ich raus und habe den Laptop zugeklappt, klar, Nachfolge und alles. Also es ist jetzt auch nicht von heute auf morgen
und
ich bin
raus. Bruder und Cousin auch raus?
Die waren schon vorher, vorher raus. Mhm. Svenny ist, also mein Cousin, der ist sofort, ich glaube, ein halbes Jahr nach Exit ist er raus. Nick, der ist 2016 zu Daimler gewechselt und war Geschäftsführer in Daimler Mobility Services und ist dann, weiß ich nicht, später auch raus. Ich war so Last Man Standing.
Okay, dann 2020 raus.
Genau.
Familienzeit.
Ja, Familienzeit, genau. Ich hatte eine Freundin und für mich war es, ich habe jetzt eigentlich irgendwie Studium, Jobben und Arbeiten und ich habe mich immer voll in alles reingestürzt. Mhm. Ich war der in der Firma, wo das Team gesagt hat, hey, Hannes müsste sich eigentlich, oder der würde sich wahrscheinlich mal Taxi auf die Stirn tätowieren. So, und ich habe morgens, nachts und unter Dusche und eigentlich immer daran gedacht. So, und deswegen war das für mich der Moment, dass ich gesagt habe, jetzt mal nichts mehr. Und ich möchte Europa kennenlernen, ich möchte mit meinem Bulli durch die Gegend reisen und verschiedenste Sachen kennenlernen, und dann kam Corona um die Ecke.
Ach scheiße, das heißt, du hast es gar nicht gemacht?
Nee.
Kurz mal, wenn wir mal Taxi beenden, stimmt es, dass du Free Now, dass du den Namen eigentlich nicht wolltest?
Wer hat das denn gesagt?
Habe ich so, erzählt man sich.
Naja, ich würde mal sagen, das ist jetzt, ja, das stimmt.
Stimmt. Warum nicht? Weil mein Taxi schon so
Freenow, genau, also in so einer Konzernwelt funktioniert vieles anderes. Ich darf jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen, glaube ich, plaudern, aber man kann sich vorstellen, wenn man ein Rebrand macht für verschiedenste Vehicles. Es gab ja sozusagen die Ride-Hailing-Sparte, also sozusagen alles, was ich bestellen kann, was zu mir kommt. Dann gab es die Carsharing-Sparte, sozusagen überall, wo ich mich reinsetze und von A nach B fahre. Dann gab es Charging. Also, und als BMW und Daimler sich zusammengetan haben und diese ganzen unterschiedlichsten Mobilitätsassets oder unterschiedlichsten Firmen in einen Pott gehauen haben, haben sie gesagt, das muss auch ein neuer Name. Da muss auch ein neuer Name her. Und am Ende des Tages wird dann entschieden.
Und dann ist es Freenow geworden. Freenow trifft dann auf dich nicht zu, weil du sagst 2020, Corona kam. Und dann hast du, das kann man jetzt ja, kann man jetzt sozusagen nachlesen im Internet, wenn man Johannes Mewes eingibt, kommt man relativ schnell nach Gelting an die Ostsee.
Ja, so, ja.
Zu einem, da hast du eine Art, du machst zwischendurch, hast du offensichtlich Ferienwohnungen vermietet, unter anderem. Ja. Oder machst du es jetzt gerade und hast die gebaut oder was auch immer?
Das war gar nicht irgendwie, genau, das war gar nicht der Sinn hinter dem Ganzen, sondern, meine heutige Frau, damals noch meine Freundin und ich sind gerne mit dem Bulli durch die Gegend. Mhm. Und ich hatte immer irgendwie den Traum von so einem Rückzugsort außerhalb der Stadt, wo wir mal unser Ding in der Natur irgendwie machen können. Und wir sind in dem Zuge mit unserem Bulli erst durch die Holsteinische Schweiz und sind überall entlang gefahren. Und in der Zwischenzeit haben wir das Kiten angefangen, was wir sehr lieben, was für uns ein wichtiger Ausgleich ist. Und erst haben wir uns in der Holsteinische Schweiz in die verliebt und gesagt, aber nee, irgendwie ans Meer, lass uns doch ein bisschen weiterfahren. Und genau, und dann sind wir im Gebiet Angeln, also Schleswig-Flensburg, sind wir hängen geblieben und hatten das Glück, wir haben ein Jahr lang gesucht. So, und wir haben uns da mit vielen irgendwie aus dem connected und haben das Glück, dass wir was gehört haben, das ist nie auf den Markt gekommen und dann haben wir zugeschlagen und das war ein stillgelegter Bauernhof. Und dieser stillgelegte Bauernhof, da ist ein älterer Herr vorher drin verstorben und das sollte sozusagen an den Start gehen, weil er auch keinen Nachlass hatte. Und wenn man auf diesen Hof kam, dann hätte man erstmal, glaube ich, jeder andere mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, was ist denn in euch geschehen? Das waren verschiedenste Häuser da irgendwie drauf. Und Jan und ich haben uns das irgendwie ganz schön ausgemalt. Und anstatt der Bulli-Tour.
Habt ihr dann das Projekt gehabt? Ja. Das dich dann beschäftigt hat bis vor kurzem offensichtlich. Wann hast du angefangen, wieder aktiv zu gucken, was könnte ich jetzt machen?
Ja, in der Zeit genau. Also diese zwei, drei Jahre, da ist dann viel passiert. Wir haben diesen Hof auf links gedreht, zwei Häuser komplett saniert. Ich einer, der irgendwie 10 Nägel braucht und der Spiegel hängt immer noch schief.
Aber du hast richtig mitgemacht. Also
ja,
richtig,
ja, komplett alles, okay. Ja. Entweder auf dem Aufsitzmäher, den von morgens bis abends gesessen oder Möbel abgeschliffen und lackiert und die Häuser Böden neu gemacht und Wände und alles, was irgendwie dazu gehört. Das war eine der schönsten Zeiten. Also ich traue mich immer gar nicht, das zu sagen, weil Corona natürlich eine wahnsinnig schreckliche Zeit war. Und wenn ich mir vorstelle, damals in Altona gewohnt, in der kleinen Wohnung eingesperrt, hatten wir wirklich das wahnsinnige Glück, da in der Natur von morgens bis abends arbeiten.
Wart ihr auch in dieser Phase da, ich kann es ja auch zugeben, tatsächlich haben wir das gleiche Projekt irgendwie mal schon vor bisschen früher gemacht, weil älter. Und wir haben die ersten 15 Wochen von Corona haben wir da oben verbracht.
Ja.
Da wart ihr auch in dieser Phase da, wo es hieß, alle Hamburger raus, alle Hamburger wieder, wart ihr da auch schon
das
da?
Das war gerade die Kaufphase, da haben wir gerade besichtigt.
Und dann bin ich
mit dem Bulli, ich meine, wenn man sich das heute vorstellt, die Autobahn war leer.
Ja, ich weiß.
Und hochgefahren und wenn man an der Polizei vorbeigeht, dann hat man sich am Steuer geduckt. Ich meine, wie bescheuert.
Freunde im Dorf, die haben ihr Auto bei jemandem, der es gut mit ihm meinte, in der Garage abgestellt, weil tatsächlich die Polizei eine Zeit lang von Haus zu Haus fuhr und guckte, ist da ein Kennzeichen. Da denkt man sich irgendwie, worüber redet ihr? Aber so war es, ja.
Ja, ist verrückt. Ich stelle mir das auch so ein bisschen vor, wenn ich irgendwann später meinen Kindern irgendwie davon erzähle, dann das ist irgendwie ein verrückter
Wunsch. Ja, und das war, ich weiß nicht, kennst du den großen Edeka-Markt in Kappeln? Wo man dann dachte, was für ein Traum, weil das war ein Markt, der so riesig ist und man hatte ihn für sich allein.
Ja, genau. Den es jetzt nicht mehr gibt.
Genau, der jetzt wird hoffentlich gibt es den bald irgendwann wieder. Also Corona-Phase, wann hast du angefangen gedacht, ach, jetzt könnte es mal wieder
So in der Zeit, ja. Genau in der Zeit haben wir ein Dreivierteljahr lang das und dann haben wir gesagt, hey, das sind zwei Häuser, eins mit mir selber und eins in die Vermietung und haben dann dachte ich irgendwie, jetzt baust du mal eine Homepage. Ich habe irgendwie alles das gemacht, wo ich Bock drauf
Vermietung
hatte.
Machst du auch selber, keine Agentur dahinter?
Ja, das versucht alles soweit zu automatisieren.
Und das funktioniert?
Ja, so mit ja. Echt? Also am Ende des Tages nicht alles, ne? Also wenn du eine Anfrage reinkommst, dann antwortest du und so, aber das meiste von Reinigung bis dein Roboter, der den Rasen mäht und irgendwie alles irgendwie so.
Übrigens auch eine Geschäftsidee, ne? Viele Menschen, die Ferienwohnung haben, müssen das ja immer an eine Agentur abgeben, weil sie sagen, sonst schafft man es nicht. Wenn man das automatisieren kann.
Habe ich witzigerweise drüber nachgedacht.
Ja. Echt?
Ja, genau. Und dann irgendwann fängst du an in dieser Zeit über neu, wenn du da. Ich war mit dem Projekt durch und dann was wird's jetzt? Und dann über Tiny Häuser und genau über Natur und über all solche Sachen nachgedacht. Und dann relativ schnell wurde das wieder gestoppt, denn meine Frau ist schwanger geworden mit Zwillingen. Und für mich war klar, in unserer Wohnung in Ottensen wird es schwierig. Dachgeschoss mit Hund und Zwilling ohne Fahrstuhl, das klappt nicht. Hm. Und dann habe ich mir ein nächstes Projekt in Hamburg angelacht und habe das, dann wollte ich das noch schnell irgendwie über die Bühne bringen. Hm. Vor der Geburt ist nicht ganz geklappt, dann sind die Kleinen auf die Welt gekommen. Und dann habe ich gesagt, ich meine, was für eine Traum-Luxus-Situation, von morgens bis abends mit deinen Kindern erstmal wirklich klar, zusammen mega. Zu sein. Und das habe ich gemacht ein Jahr. Mhm. Und war ein Jahr lang für die Kinder da. Und habe dann angefangen, als mein Homeoffice fertig war, zu brainstormen. Wie geht's jetzt weiter?
Weil das ist ja auch interessant, weil du schreibst in dem Fragebogen, das finde ich sehr sympathisch, weil es klingt immer so komisch. Arbeit macht auch Spaß. Dir hat Arbeit Spaß gemacht. Du hast gesagt, du hattest MyTaxi praktisch morgens, mittags, abends im Kopf, was ja auch nichts Schlimmes ist, aber du hast das dann nicht vermisst in dieser Familienzeit.
Nee, genau, ich bin so ein Mensch, ich stürze mich in Sachen rein und denk wenig dann über die Vergangenheit nach. Deswegen ist es ganz spannend, auch mit dir zu reden, weil du mich aktiv dazu eigentlich zwingst, über die Vergangenheit zu reden. Sonst das tue ich in der Form eigentlich gar nicht. Ich stürze mich immer in das neue Projekt rein und bin dann zu 100% da drin.
Lustig, das hast du übrigens auch mit Olaf Scholz gemeinsam, der immer nur über das denkt, was als nächstes passiert, was in bestimmten Situationen, Stichwort Haushaltssperre, auch ganz gut helfen kann. Okay, und dann hast du Brainstorm. Das heißt, du hattest überhaupt keine Idee, was du, oder hast du gesagt, ich gründe jetzt. Die Frage ist ja, wenn man einmal so, und MyTaxi, FreeNow, aus der Sicht des Außenstehenden ein riesiger Erfolg. Wo man denkt, wow, der haben da was aufgebaut, aus dem nichts, so viele 1000 Mitarbeiter, so Milliarden Umsatz, BMW, Mercedes. So, dann denkt man sich so, ja, das kann ja eigentlich, wenn man nochmal selber gründet, eigentlich nur schlechter werden. Oder auch kein Thema, was dich
genau
beschäftigt.
Also ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich den Gedanken nicht auch im Kopf gehabt hätte. Also natürlich habe ich gesagt, die Messlatte, die ist aber echt hoch, ne? Also wie sollst du denn da eigentlich daran anknüpfen? Und dann wieder den Vorteil, dass ich aber nicht zu viel über solche Sachen nachdenke. Und für mich war klar, ich habe natürlich links und rechts ein bisschen gebrainstormt, was kannst du denn jetzt irgendwie werden? Für mich war klar, ich will gründen. Mhm. Ah, schon mal, das war die Grundvoraussetzung. Und ich brauche ein Team. Ich möchte nicht in meinem stillen Kämmerchen alleine sitzen und über irgendwas nachdenken, sondern ich möchte einen Partner haben. Und jetzt habe ich überlegt, ja, wie kommst du denn jetzt an diesen Partner ran? Im Freundeskreis war nichts in Sicht, was ich mir hätte vorstellen können. Und leider auch, also Sven und Nick waren ebenfalls einfach in anderen Prozessen gerade drin. Das kam auch nicht. Ich überlegt, okay, vielleicht guckst du einfach mal, gibt es da draußen junge, kleine Teams? Das betrachte ich jetzt mal wie ein Partner oder ein kleines Team und habe dann die klassischen Medien durchwälzt. Und dann habe ich Startups angeschrieben.
Wie? Also du hast einfach gesagt, das ist interessant. Also hallo, ich bin Johannes, ich habe damals MyTaxi gegründet. Ich könnte mir vorstellen.
Ja, so ungefähr, genau.
Aus völlig verschiedenen Branchen.
Ja, das soll jetzt nicht abgedroschen klingen, aber was sich schon bei mir geändert hat, ist, eben damals war es dieser Geld und ich mache so alles und ja doch, wenn du Papi wirst, dann überlegst du schon, dass du gerne was machen möchtest, was irgendwie der Gesellschaft von Nutzen ist. Es muss gar nicht im Übrigen nur irgendwie Renewable Energy oder so sein, ne? Also es kann unterschiedlichste Sachen sein und habe in dem Spektrum versucht, mir junge Startups rauszusuchen. Dann liest du sowas wie nominiert für den Gründerszene Award oder irgendwie so. Mhm. Und dann schreibst du unterschiedliche Startups an. Und das habe ich getan und meistens über LinkedIn und dann, hey, in dem Fall Julian, aber auch ein paar andere. Und hier, genau, ich bin Hannes und wollen wir einfach mal schnacken.
Mit wie viel hast du dich unterhalten?
Das weiß ich nicht mehr.
Aber also, viel, mehrere?
Ja. Ja.
Und dann ist es auf Metagrid, du hast es eben gerade gesagt, Metagrid, muss man einmal erklären, eine Firma, ganz jung, ne?
Ja.
Aus Stuttgart.
Ja.
Stuttgart, die Idee, kurz gesagt, irgendwie, jetzt bin ich jetzt ganz böse, würde ich sagen, so ähnlich wie 1,5 Grad, nur für Mehrfamilienhäuser. 1,5, aber ist so ähnlich, ist dann auch schon wieder falsch. Also was ihr macht ist, du kannst es besser erklären, es geht um Mieterstrom. Es geht darum, dass man also auch Leute, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, mit erneuerbaren Energie versorgt, die sie selber erzeugen. So, kann man das so sagen? So,
ja, genau.
In die Richtung, ne?
Ja, verrückterweise ist, wenn du so ein bisschen durch die Straßen läufst, oder wenn zumindest wenn du in der Bahn sitzt und von oben manchmal so auf Häuser gucken kannst, dann merkst du relativ schnell, auf Mehrparteienhäusern sind sehr wenig Photovoltaikanlagen.
Genau.
Und dann kannst du dir die Frage stellen, woran liegt das denn eigentlich? Weil wenn du dir eine PV-Anlage aufs Dach setzt, dann musst du überlegen, wer bekommt denn jetzt eigentlich den Strom vom Dach? Und das ist die Lösung von Metagrid. Metagrid sorgt dafür, dass der Strommix pro einzelne Einheit ermittelt wird und der Eigentümer am Ende den Strom an seine Mieter verkaufen kann.
Das heißt, letztendlich ist es eine App-Lösung, wie bei MyTaxi.
Ja, eine App in dem Fall nicht, sondern eine Desktop-Version, okay. Genau. Es ist eine Software. Es sind drei unterschiedliche Produkte eigentlich. Das eine ist, dass das ein natürlich längerer Prozess ist, mit der Regulatorik, mit den Messkonzepten. Es gibt unterschiedlichste Steps, die du da durchläufst. Also am Ende dauert das so 4 bis 7 Monate, bis du wirklich am Ende Mieterstrom anbieten kannst. Und in diesem gesamten Prozess helfen wir. Mhm. Das ist bei uns sozusagen der Onboarding-Part. Das zweite ist eine Hardware, die du brauchst. Denn die Zähler, die du unten im Keller hast, die müssten ja diese Zählerstände in einem Abstand von 15 Minuten an unser Server schicken. Nur dann können wir ermitteln, wie ist denn der Strommix pro einzelner Wohnung. Mhm. Das heißt, die Hardware muss im Zweifel ausgetauscht werden. Das ist das zweite Produkt. Und wir brauchen eine Fernauslesbarkeit. Und das dritte Produkt ist am Ende das fertige Produkt. Und zwar, das ist eine Software, die wir dem Eigentümer, dem Vermieter zur Verfügung stellen. Mit der macht er die Abrechnung mit seinen Vermietern, mit seinen Mietern.
Aber das heißt also, PV-Anlage kommt nicht von euch, nee. Speicher auch nicht, Wärmepumpe auch nicht, habt ihr nichts mit zu tun. Aber nicht alles
ganz,
andere, alles
wir haben, nicht ganz? Ja, weil wir machen natürlich die gesamte Wirtschaftlichkeitsrechnung.
Ah, okay.
Also, erstmal, wenn Kunden auf uns zukommen und sagen, ich habe noch keine Solaranlage, dann sagen wir nicht tschüss, sondern dann sagen wir überhaupt kein Problem. Es gibt mehrere Partner in Deutschland, die wir dir empfehlen können. Das heißt, wir vermitteln. Mhm. Im zweiten Schritt kommt dann wieder auf uns zu und sagt, ich habe jetzt hier einen Solateur gefunden und der hat mir empfohlen, Speicher, Wärmepumpe, PV und weiß nicht was. Und dann sagen wir, dann gib uns doch mal die ganzen Daten durch und dann packen wir das in unsere Wirtschaftlichkeitsrechnung.
Ah, okay. Und dann sagt ihr eben im Zweifel auch, rechnet sich nicht, ist da irgendwie kein Kriterium und rechnet sich noch nicht, weil früher oder später möchte ja jeder wahrscheinlich gern umstellen.
Genau, das ist in den seltensten Fällen allerdings der Fall, dass sich das nicht rechnet.
Ah, okay.
Ja, also es kommt...
Gucken wir auf den Zeitraum an oder was, den man dazu nimmt.
Ja, es ist einfach am Ende des Tages, das ist ja so ein bisschen verpönt. Man denkt so ein bisschen, die Effizienz der PV-Anlagen, die ist immer noch von da vor 20 Jahren stehen geblieben. Aber das ist nicht der Fall. Oder das zweite Vorurteil ist, Norddeutschland, da scheint ja gar nicht die Sonne, das geht ja gar nicht.
Genau.
Nee, das ist nicht der Fall. Also in den meisten Fällen rechnet sich das. Und dann sagen wir, genau, eine Amortisation ist entsprechend nach x Jahren. Und du erzielst eine Rendite zwischen 6% und 15%. So liegen diese Renditen und im Mittel sind das bei 10%. Und das heißt, wir bringen das erste Mal nicht nur den ökologischen Faktor rein, sondern der Vermieter sagt, ey, das ist einfach ökonomisch sinnvoll. Also
und, der Mieter hat auch was davon, weil es ist günstiger
Korrekt.
Für ihn?
Korrekt. Und der Mieter sagt, also anstatt, dass ich bei den Gängigen da draußen irgendwie für in Hamburg, das ist glaube ich gerade bei 32 Cent, wenn ich einen guten Stromtarif habe, anstatt für 32 Cent die Kilowattstunde Strom zu beziehen, warum nicht direkt vom Dach?
Und dann noch Ökostrom,
genau. Ökostrom.
Ökostrom muss man sagen, ich weiß nicht, sind wir eher so bei 40 Cent, glaube ich, irgendwie. 32 ist dann konventioneller Strom,
genau.
Wie ich sage. Das heißt aber, ihr, letztendlich, das ist eine raffinierte Idee, Weil ihr werdet dann so eine Art riesiges Stadtwerk, ne? Also ihr habt, bei euch laufen die Zähler ein, ihr macht die Abrechnung und sonst was. Genau, es ist das gleiche Prinzip.
Ja, uns gehören nicht die Zähler, ne? Also wir,
und die Zähler gehören euch nicht, ne, okay, genau. Ne.
Bei uns kann man sie bestellen und die werden dann eingebaut. Das gehört, ist, obliegt immer noch alles dem Netzbetreiber. Es wird alles ein bisschen kompliziert. Es gibt gesetzliche Messstellenbetreiber und es gibt wettbewerbliche Messstellenbetreiber, die dann diese Messstelle, wie der Name sagt, betreiben. Je nachdem, was man für eine Hardware braucht, nimmt man dem einen oder den anderen.
Und es ist auch nicht, das weiß ich aus eigener Erfahrung, es ist auch jetzt rein rechtlich nicht so einfach. Insbesondere, wenn man ein Mehrfamilienhaus hat oder eine WEG, Wohneigentümergemeinschaft, das ist gar nicht, das bietet dir alles komplett an. Ja. Und du hast die angerufen, warst von der Idee begeistert und die haben gesagt, super, komm zu uns.
Ja, ich hab mich natürlich immer mit Freunden so ein bisschen ausgetauscht. Ja. So, welche Branchen sind da draußen gerade spannend? Mhm. Und ist ja logisch, dass dann sowas wie auch PV und ja, und witzigerweise kam dann auch sowas wie 1,5 und Enpal auf.
Genau.
Und witzigerweise war ich auch mit dem Enpal-Gründer, mit Mario, war ich im Austausch und wir waren kurz davor, war ich da einzusteigen.
Okay.
Da kamen wiederum die Zwillinge auf die Welt und es ist einfach nicht dazu gekommen, wo ich im Nachhinein auch sehr dankbar gewesen bin, weil ich so die Zeit wirklich für meine Kinder hatte. Und aber dann sprichst du im Pub mit den Freunden und sagst, ja, was machst du denn? Und dann sagst du sofort Stempel, nee, Renewable ist belegt.
Mhm.
Also da willst du ja nicht, sind ja schon Unicorns so da draußen. Und dann dachte ich mir, aber schreibst du den Julian mal an.
Mhm.
Und dann hat er mir das, hat er mir davon erzählt und ich dachte, Wahnsinn. Also, ja, das gesamte Mehrfamilienhaus da draußen, das ist aktuell, also wir reden hier irgendwie von Energiewende und wir reden von Einfamilienhäuser, aber Mehrparteienhäuser gibt es 3,2 Millionen Häuser und in diesen wohnen oder leben 44 Millionen Menschen.
Mhm.
Also das ist die Hälfte Deutschlands.
Genau.
Also es sind 22 Millionen Wohnungen und man sagt, im Schnitt wohnen zwei Leute in einer Wohnung, also 44 Millionen. Mhm. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich so, wieso gibt es da keine Lösung? Gibt wirklich wenig Wettbewerb auf dem Markt, weil es sehr, sehr komplex ist. Also dieser Prozess, diese 6 Monate, die ich gerade genannt habe, wo du davon gesprochen hast, sind 52 Prozessschritte am Ende, die man durchläuft.
Ja.
Und mal ist es irgendwie die Behörde, die dran ist, mal ist der Elektriker, mal ist irgendwie der Solateur.
Muss man sagen, wenn du da als Vermieter allein vorstehst, hast du, komm, vergiss es.
Ja, genau.
Mach Gas weiter, sofort. Hoffentlich bricht es nicht zusammen. Genau.
Und es gab eigentlich einen Bereich da draußen und das war die Dachpacht. Die gibt es auch heute noch.
Mhm.
Du kannst als Eigentümer eines Mehrparteienhauses kannst du ein Dach verpachten, dann kommt ein Investor und eine Firma und die macht eigentlich das Gleiche wie wir, nur die investiert, packt die Anlage aufs Dach und streicht sich die Rendite selber ein. Und wir haben gesagt, wenn du das wirklich beschleunigen willst, dann musst du diese Rendite, musst du diese Mehrwerte bei den einzelnen Parteien sehen.
Mhm.
Also beim Vermieter, beim Mieter und dann funktioniert das.
Und wie geht das Prinzip bei der Wohneigentümergemeinschaft, wo ja alle Eigentümer sind?
Wenn ich das jetzt so schnell erklären könnte, dann wird es wahrscheinlich jeder machen. Aber das wird natürlich nochmal um einen Multiplikator X, je nachdem
wie viele... Das heißt, da verdient dann jeder daran sozusagen.
Genau, natürlich an, ob du selbst drin wohnst oder wohnst.
Genau.
Gibt es ja auch noch.
Gibt es auch noch. Also, okay. Und bist du jetzt seit Mitte diesen Jahres eingestiegen?
Genau.
Als hast du aber auch gesagt, pass mal auf, ich steige bei euch ein, aber ich möchte auch wieder Teile haben der Firma, Anteile.
Genau, das ist, ich bin offiziell seit dem 1. August dabei und inoffiziell sind wir jetzt seit 6 Monaten irgendwie am Arbeiten. Und die Firma, die wurde von Martin und Julian gegründet und Martin ist ausgestiegen.
Mhm.
Das heißt, das war ein richtiger Moment in dem Fall für mich, weil ich bin dann eingestiegen, habe Martin die Anteile abgekauft und heute wird die Firma von Julian und mir geführt und er übernimmt sozusagen die eine Hälfte und ich nehme die andere Hälfte, also von den Abteilungen, ne? Und wie wir uns inhaltlich sozusagen aufgeteilt haben. Und
Und seit dem 1. August
bin ich dabei.
Und das Verrückte ist, das Wachstumstempo ist, wenn du es mit den ersten Jahren von MyTaxi vergleichst, deutlich schneller.
Ja, also ich wollte natürlich nochmal gründen, weil ich gedacht hatte, vieles, was ich damals falsch gemacht habe, vielleicht kriegst du das ja angewendet und kriegst entsprechend noch besser ein Unternehmen aufgebaut. Und Es ist in vielerlei Hinsicht auch so, aber in andererlei hat sich so vieles verändert. Mhm. Und ein Fall, wir sind dann auf Investorensuche gegangen und wie ich eingangs gesagt habe, damals waren das noch 70 Seiten Businessplan, mhm. waren das heute, ich hatte noch nicht mal ein Pitch Deck. Mhm. Also Pitch Deck heißt, ne, verschiedenste PowerPoint-Slides mhm. irgendwie aufbereitet. Und wir wollten eigentlich alles vorbereiten und und dann sind uns die Investoren, haben uns alle über LinkedIn angeschrieben und sagen, hey, können wir nicht, ja, so. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann führen wir jetzt mal das erste Gespräch. Und dann waren das 3 Gespräche in Folge innerhalb von einer Woche, dass der erste Investor gesagt hat, euch lasse ich hier nicht mehr raus, wir wollen rein mhm. und wir würden gerne investieren. Das waren, waren genau 5 Arbeitstage und dann lag das Termsheet. Und da haben wir gesagt, das passt mit denen. Mhm. Das war 468 Capital. Mhm. Bernie und Bardo, das ist ein gutes Team. Und warum jetzt weitere Runden mit anderen Investoren mhm. drehen, wenn wir doch unsere Zeit und unsere Energie in das operative Business stecken können? Und dann haben wir Geld eingesammelt.
Ziel ist was? Wie viele Kunden habt ihr jetzt? Was Umsatz ist 7-stellig schon dieses Jahr? Kommt das hin?
Noch nicht 7-stellig. Wir haben aktuell 600 Projekte okay. live. Ein Projekt ist ein Mehrfamilienhaus.
Und ganz theoretisch, jeder, der jetzt Vermieter ist oder eine WEG hat, kann sich einfach an euch wenden und sagen, ja. Check das mal.
Ja.
Und wie lange, weil man kennt das ja, wenn man jetzt, wie sagte der Handwerker meines Vertrauens sagte, wenn sie mich vor 3 Jahren gefragt hätten nach einer Wärmepumpe, hätte ich sie innerhalb von 2 Wochen eingebaut und sie hätte die Hälfte gekostet. Jetzt sagt er, ich komme dann mal wieder. Ich gucke mir das mal an, geht alles? Und ich habe nie wieder von ihm gehört, das war vor 68 Wochen. Mm. Tempo, ja. Wie ist es bei euch? Die anderen, irgendwie, ich weiß, 1,5 Grad verspricht ihr innerhalb von 6 Wochen und so, solche Geschichten. Ist das realistisch?
Ja, erstmal, vielleicht ist unser Podcast hier vielleicht kontraproduktiv. Wir machen kein Marketing.
weil es sonst zu viel wird?
Ja. Mhm. Okay. Genau, also das ist alles inbound, heißt es. Das heißt, man findet uns. Und dann
kann man gibt es so eine Maske, wo man was reinschreiben
kann. So kriegen wir das gerade abgearbeitet.
Weiter. Okay, genau. Behaltet das noch für euch. Wie machst du das? Stuttgart, Hamburg? Das heißt aber, du arbeitest von Hamburg aus und bist mal in Stuttgart.
Wir sind ein Remote-Team. Wir sind, okay. Als ich gestartet bin, 9 Leute. Wir sind jetzt in den letzten 4 Wochen verdoppelt auf 21 Leute oder überverdoppelt. Mhm. Und wir sitzen, 3 sitzen in Stuttgart, alle anderen sitzen irgendwie querbeet in Deutschland, wobei sich gerade 3 Spots herauskristallisieren. Das ist Stuttgart, Hamburg und Berlin.
Die großen Städte, ne? Ja. Also Köln könnte noch dazukommen und so. Wir sind schon weit. Das ist der längste Podcast in dieser Reihe.
Und wir haben schon 6 Jahre geskippt von der Finanzzeit.
Das stimmt. Aber wird das genauso wie Freenow? Du hast ja gesagt, du möchtest ja eigentlich hätte es nur schlechter werden können. Wenn man sich aber jetzt die Idee anhört, denkt man so, die Idee ist fast noch größer als damals die Idee mit MyTaxi.
Ich eifere nie irgendwie etwas nach, was genauso wie vorher werden soll. Deswegen, nee, es wird, glaube ich, was anderes und ich glaube, es wird aber eine ganz tolle Geschichte, eine eigene Geschichte schreiben, hoffe ich.
Sehr gut, vielen Dank.
Danke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.